Hallo, mein Name ist Andrea Grundmann und ich begleite Unternehmen und Unternehmer dabei, ihre persönliche DNA auf den Punkt zu bringen, sprich sich mit Substanz und für die Zukunft zu positionieren. Und wenn du mehr über klare Positionierung erfahren willst, dann hör jetzt unserem Gespräch zu in dem folgenden Podcast.
OMT.
Ja, im Grunde ist so eine Positionierung auch nie abgeschlossen. Das ist ja nichts, wo du einmal das, was du dann entwickelst, einen Haken dran machst und irgendwie in die Schublade legst oder in den Schrank stellst, sondern das muss schon auch leben und sich weiterentwickeln und darf und sollte auch immer mal wieder hinterfragt werden.
OMT, der Marketing-Podcast von Mario Jung.
Hallo Andrea, schön, dass du da bist. Andrea, warum ist Positionierung heute ein Reizwort und was verstehst du unter einer glasklaren Positionierung?
Positionierung wird heute, finde ich, ein bisschen missbraucht, der Begriff, beziehungsweise überstrapaziert. Ich habe das Gefühl, jeder Webdesigner, jeder Texter, jeder Videograf bietet seinen Kunden erstmal einen Positionierungsworkshop ab an, um überhaupt loslegen zu können. Und das ist zwar verständlich, weil ohne klares Briefing kann man in den Bereichen natürlich nicht arbeiten. Andererseits reicht das nicht weit genug. Also für mich ist Positionierung mehr als ein Claim oder irgendwie eine tolle Formulierung einer Botschaft, sondern sie muss alle Unternehmensbereiche im Grunde betreffen. Und was wir halt häufig hören, sind diese Sätze, ich helfe oder wir helfen XY mit ABC, um YZ oder so zu erreichen. Und das ist vielleicht ein Bestandteil der Positionierung, aber das ist nicht das, was ich unter einer glasklaren Positionierung verstehe.
Was unterscheidet denn eine mittelgute von einer wirklich sehr guten, scharfen, wie auch immer, Positionierung?
Dass sie, wie gesagt, alle Unternehmensbereiche mit einbezieht, dass sie nicht nur im Marketing gedacht wird, also nicht nur in der Außenkommunikation, sondern dass sie auch wirklich das, was im Inneren stattfindet, mit einbezieht. Das merken wir immer dann, wenn es um zum Beispiel Arbeitgebermarken geht, dass so diese ganzen Marketingbotschaften und wenn Arbeitgebermarken im Marketing entwickelt werden, sie häufig überhaupt nicht das widerspiegeln, was im Unternehmen an sich gelebt wird. Und das ist natürlich jetzt aktuell so in Zeiten von Social Media und einfach super schneller Kommunikation führt das natürlich dann häufig zu Verwirrung und einfach zu Unglaubwürdigkeit, weil es nicht mehr übereinstimmt.
Du hast vorhin gesagt, Positionierung wird manchmal ein bisschen überstrapaziert und trotzdem habe ich das Gefühl, du hast auch gerade eben Social Media angesprochen, dass jetzt im digitalen Zeitalter Positionierung aber eigentlich schon noch wichtiger wird, oder sehe ich das falsch?
Absolut, aber eben aus meiner Sicht eine ganzheitliche Positionierung, die dann wirklich auch alle Bereiche mitdenkt und die auch wirklich Differenzierung schafft und nicht immer irgendein Claim, der häufig dann doch sehr austauschbar ist, der vielleicht im ersten Moment schön klingt, aber eigentlich nicht das wiedergibt, was das Unternehmen wirklich ausmacht und von anderen unterscheidet.
Im Titel haben wir das Wort sexy benutzt. Was genau macht eine Positionierung sexy? Warum nehmen wir Klarheit so attraktiv wahr?
Wir werden aktuell mit so vielen Botschaften überschüttet, mit Informationen überall. Und viele, gerade Unternehmensbotschaften, sind überhaupt sehr unverständlich. Und wenn da mal eine dabei ist, also etwas Klarheit existiert, ich sofort etwas verstehe und auch das, also ich auch irgendeine Verbindung spüre, also mich auch emotional verbinden kann, dann ist das einfach so eine Riesenerleichterung. Ja, dann ist auf einmal, also das ist wie so ein emotionaler Shortcut und es entsteht dieses Haben-Wollen-Gefühl. Und das entsteht interessanterweise auch oft bei Unternehmen, die ich will etwas haben, auch wenn ich merke, es ist vielleicht gar nicht direkt für mich bestimmt. Also ich werde da nicht direkt angesprochen, aber es wirkt einfach so attraktiv für mich, dass ich merke, die wissen, was sie wollen, die stehen für etwas und das ist einfach, das begeistert uns. Unser System 1 springt da sofort drauf an und verbindet sich damit.
Hast du ein Beispiel, wo du selbst mal irgendwie gedacht hast, wow, das ist mal eine richtig gute, schlaue, was auch immer Positionierung?
Ich würde da vielleicht das Impulse-Netzwerk, da ging es mir nämlich genauso, kennst du das? Das Impulse ist war früher ein Wirtschaftsmagazin, ist inzwischen eher so ein Netzwerk. Und die bieten eine ganze Menge Dienstleistungen, Angebote, Produkte an, und aber nur an Unternehmer und also mit Angestellten. Und ich hatte zwar früher eine kleine Agentur, bin jetzt aber mehr als Solopreneur unterwegs und fall da nicht runter. Und ich habe schon ein paar Mal versucht, dort Mitglied zu werden, weil ich einfach das Angebot extrem interessant finde. Aber es ist nicht für mich gemacht. Und trotzdem finde ich die Positionierung eben sehr anziehend, weil sie klar benennt, was die Vorteile sind.
Und das wäre?
Na, die unterstützen Unternehmer darin, sich, also die bieten Vernetzung an, Fortbildungen, Austausch und all das würde ich mir halt so auch für Solopreneure wünschen. Ich verstehe auch, warum sie das eingrenzen. Das ist absolut nachvollziehbar und ja, ich bin halt leider fall dann da raus. Aber die Positionierung passt halt und die grenzen sich auch ab und sie sagen auch nein. Also sie sagen eben auch, was sie nicht tun. Und das gehört in eine gute Positionierung halt auch dazu. Also diese Klarheit und der Abgrenzung zu schaffen.
Schön, wenn man sich das leisten kann.
Ja.
Ja, also ich kriege das ja aus der Agenturwelt immer so ein bisschen mit. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie befreiend ich es fand, als ich damals das erste Mal zu einem Kunden Nein sagen konnte, weil ich es mir einfach auch finanziell leisten konnte und langfristig einfach das Gefühl hatte, dass ich hier jetzt einen Kunden aufnehmen würde, der nicht zu mir passt. Also egal, ob es jetzt Thema Positionierung, meine Werte, meine was auch immer, was auch immer da für mich ausschlaggebend war. Und ja, ich glaube, viele würden gerne im Rahmen ihrer Positionierung und so weiter öfter Nein sagen, aber manche können es einfach nicht. Da ist natürlich immer die Frage, ist das nur ein kurzfristiges Thema oder ist es ein langfristiges, eher ein blödes Thema, hole ich mir eine Delle da, wenn ich jetzt auch Sachen annehme, die ich vielleicht später, was ich dann später bereue, aber kurzfristig hilft es mir halt. Was hilft mir die langfristige Sicht, wenn ich kurzfristig nicht überlebe und nicht genug Geld verdiene? Das ist so ein bisschen der Punkt dahinter. Aber per se kann ich das schon nachvollziehen und ich glaube mal, dass man sich auch selbst im Wert steigert, logisch, wenn man auch Leute ablehnt, weil es ja auch eine Art von Verknappung ist.
Ja, genau, der Verknappungseffekt, der zieht, aber natürlich werden wir auch viel effektiver, wenn wir vor allem mit den Kunden zusammenarbeiten, für die wir wirklich Wert schaffen können und die auch zu uns passen. Also ich weiß nicht, da muss ja jeder für sich so die Grenzen ziehen. Aber ich finde, es braucht auch immer ein bisschen Spaß an der Arbeit, Augenhöhe. Und du hast es auch gerade angesprochen, da spielen ja unsere Werte eine große Rolle. Und wenn wir, ich weiß, wir kennen alle die Situation, dass wir auch mal ein Projekt annehmen, wo wir eigentlich wissen, schon vielleicht am Anfang ein bisschen Bauchschmerzen haben wir wahrscheinlich alle schon mal gemacht. Und aber das Ziel sollte es doch immer sein, zu wissen, das passt nicht zu uns und wir konzentrieren uns lieber darauf, wo wir wirklich Wert schaffen können. Und wenn wir das sichtbar machen und uns auch trauen, Nein zu sagen, auch in unserer Außenwirkung, dann hat das, glaube ich, auch einen großen Effekt, vorausgesetzt, unsere Positionierung ist auch auf unseren Markt ausgerichtet und stellt sicher, dass es auch einen Markt gibt. Ja, also wenn wir uns natürlich auf irgendeine Nische oder so konzentrieren, die gar nicht existiert, oder dann wird es schwer, die durchzuziehen. Deswegen sage ich auch immer, so eine Positionierung muss natürlich ganz viele Bereiche mit einbeziehen und natürlich auch die Marktsicht. Also ohne Markt ist eine Positionierung ja dann auch nichts wert.
Welche Rolle spielt Einfachheit und Wiedererkennbarkeit im Kontext der Positionierung?
Ich würde sagen, das ist eine logische Konsequenz daraus. Also die Einfachheit oder anders an der Einfachheit können wir, glaube ich, die Positionierung, können wir sie messen, indem, wenn wir es nicht einfach erklären können, ohne jetzt gleich die perfekte Formulierung zu haben, ja, aber wenn wir es nicht einfach erklären können, dann ist wahrscheinlich noch nicht alles rund und ganz klar gezogen. Und die Wiedererkennbarkeit entsteht halt dann, wenn wir die Einfachheit haben. Und dann haben wir natürlich eine Marketingaufgabe, das dann auch so in den Markt zu tragen, ja, dass es eben wiedererkannt wird. Aber umso einfacher die Positionierung ist, umso besser gelingt uns das dann natürlich.
Ich würde das gerne mal von hinten aufrollen. Also vielleicht andersrum. Wie erkenne ich, wenn ich eine unklare Positionierung habe?
Im Grunde merken wir das, dass wir erkennen eben nicht, wer wird angesprochen, was passiert da überhaupt, wofür steht das Unternehmen, ja? Also es ist eigentlich ergeben sich mehr Fragen als Antworten sofort und das ist der erste Eindruck, der auch entsteht. Bei einer klaren Positionierung haben wir relativ schnell ein Bild und wir sind ich kenn's sicher Kahnemann, System 1, System 2, klar. Und Unser System 1 sortiert ja, was wir sehen, sofort ein. Ja, es sortiert ja auch aus, was wir gar nicht wirklich wahrnehmen. Also es ist so selektiv und alles, was da nicht in unser Bewusstsein dringt, hat sowieso schon mal verloren. Und dann, ja, also wie gesagt, dieses Matchen, dass wir es überhaupt wahrnehmen, passiert eben, wenn wir es verstehen, wenn es greifbar wird für uns. Und dann sortieren wir es sofort in irgendeine Schublade oder ja, die sind ja da, die Schubladen. Darüber denken wir auch nicht nach. Das ist ja keine logische Entscheidung, sondern das ist eher so eine intuitive Reaktion.
Genau. Unterbewusstsein. Das ist für mich nämlich genau die Frage an der Stelle, was ich mir überlege, würde ich denn eine unklare Positionierung einer unklaren Positionierung zuordnen? Also in dem Moment, wo ich nicht erfolgreich bin, wo ich vielleicht das falsche Zielpublikum anspreche, dementsprechend keinen Erfolg habe und so weiter, würde ich erstmal an verschiedenen Stellen suchen, bevor ich über meine Positionierung nachdenke? Verstehst du, was ich meine? Also, dass ich häufig gar nicht genau weiß, was eigentlich die Symptome einer unklaren Positionierung sind, beziehungsweise, dass ich erkenne, dass ich genau daran arbeiten muss.
Ja, okay, das ist eine interessante Frage. Da hilft mit Sicherheit immer der Blick von außen. Ne? Jemand, der außerhalb des Unternehmens ist und da einfach einen frischen Blick drauf hat, der wird das wahrscheinlich anders wahrnehmen als ich. Der, ne, wenn ich mitten im Wald stehe, sehe ich halt den Baum, die Bäume nicht mehr oder umgekehrt, oder? Wenn ich die ganzen Bäume sehe, sehe ich den Wald nicht. Du weißt, was ich meine.
Wir wissen, was du meinst.
Da hilft mit Sicherheit immer ein Sparringspartner, der da mal von draußen drauf guckt und einfach auch richtige Fragen stellt und um dann zu erkennen, okay, woran liegt das? Kann natürlich immer verschiedene Ursachen haben, aber wenn es nicht läuft, dann ist es ist mit Sicherheit die Positionierung daran beteiligt, würde ich mal behaupten.
Was für eine Frage würdest du denn dann stellen? Also für mich ist so die Überlegung, also ich war ja auch mal als Consultant unterwegs, ich habe mal eine Agentur aufgebaut und so weiter und ich habe auch immer gefragt, gibt es keine Ahnung, schon irgendwas zum Unternehmen wie Werte, Vision, Mission, habt ihr eine Positionierung und so weiter und so fort. Also gibt es offizielle Dokumente dazu und ganz häufig, gerade bei KMUs, wurden dann die Hände gehoben und gesagt, ups, ja, das gibt es irgendwie. Und ich so, ja, dann schick mal rüber. Ja, das gibt es nicht schriftlich. So. Also ich weiß nicht, wie oft ich das gehört habe. Und dann Fragen zu stellen, also gerade was das Thema Positionierung oder ich habe jahrelang LinkedIn-Workshops gegeben, die habe ich, glaube ich, damit relativ am Anfang angefangen, bevor wir jetzt hier über irgendwelche psychologischen Trigger und irgendwelche Algorithmus-Thematiken sprechen. Mit welcher Message oder mit welcher Positionierung bist du denn eigentlich auf LinkedIn unterwegs? Und das ist ja für dich als Unternehmen genauso wichtig wie für mich als Privatperson. Wir wollen heute so ein bisschen unseren Unternehmenskontext gucken. Ich kann es vielleicht an der Stelle erwähnen. Du wirst ein Buch veröffentlichen im Herbst zum Thema, ich habe es mir aufgeschrieben. Warte, ich finde es raus. Zum Thema digitales Charisma. Und da geht es ja vor allem um so ein bisschen Personal Branding, persönliche Positionierung und so weiter. Vielleicht erzählst du uns mal ein, zwei Sachen dazu. Und deswegen bist du ja auch diejenige, die ich dazu befragen will. Und da sind ja sehr viele Ähnlichkeiten zwischen Unternehmen und wie man als Person agiert. Jetzt Beispiel LinkedIn, könnte ja auch jeder andere Kanal sein. Ja. Wie würdest du an sowas rangehen?
Es waren jetzt mehrere Fragen in einem.
Lass uns mit dem Buch anfangen, ganz kurz. Gerne. Digitales Charisma, um was geht es?
Da geht es darum, deine Persönlichkeit zum Beispiel in deinem LinkedIn-Profil sichtbar zu machen. Also wirklich auch, dass ich erkenne auf so einem LinkedIn-Profil, wer bist du, was macht dich aus, und dich so wahrnehme, wie ich dich auch im Analogen erleben würde. Ja, also mit der gleichen Ausstrahlung, mit dem gleichen Stil. Und gerade wenn ich mir so Führungskräfte anschaue, ne, so ist auch C-Level-Management oder so, dann sehen die alle sehr, sehr ähnlich aus, so von den Kompetenzen, auch von den Fotos und von dem ganzen Business-Sprech. Und diese Persönlichkeit, und die finden wir ja aber auch im Unternehmen, deswegen gibt es da auch viele Parallelen, das ist das, was uns letztendlich unterscheidet und was uns auch besonders macht. Und gerade auf LinkedIn ist mein Rat immer, überleg dir, warum verbringen die Menschen gerne Zeit mit dir? Also was ist das? Und das ist in der Regel nicht, wo wir studiert haben oder was wir nun gerade an Know-how und Kompetenz mitbringen, sondern das ist unsere Art, wie wir mit den Dingen umgehen. Und das sollte halt meine ich, so ein LinkedIn-Profil auch ausstrahlen. Und im Unternehmenskontext ist das eben die, so gesehen, ja, die Persönlichkeit eines Unternehmens. Das ist ähnlich mit der Unternehmenskultur. Ja, was macht denn so ein Unternehmen besonders? Und gerade bei Dienstleistern, aber auch bei Unternehmen, die Produkte anbieten, letztendlich gibt es ja immer wieder Berührung zu den Menschen, zu den Mitarbeitern dort. Und ich habe das oft in so Workshops erlebt, dass die Werte, die dann da genannt werden, die angeblich irgendwie mal festgelegt wurden, die wurden schon im ersten Workshop gebrochen. Also ich habe einfach gespürt, dass diese Werte nicht, zumindest innerhalb dieses Workshops, nicht gelebt werden. Und das ist ein klares Indiz dafür, dass das irgendwie nicht zu Ende gedacht ist. Ja, dass da also irgendwelche Werte, weil sie vielleicht toll klingen oder weil, warum auch immer, die ausgewählt wurden, dem Chef, dem Inhaber vielleicht besonders gut gefallen oder der Marketingabteilung irgendwie wichtig erscheinen. Ja, da mögen ganz viele Gründe eine Rolle spielen, aber das ist dann eben nicht das, was das Unternehmen wirklich ausmacht. Und dann wird dann halt auch die ganze Kommunikation drumherum nicht glaubwürdig und irgendwie holprig. Ne?
Hm. Ja, ist spannend. Ganz spannendes Thema. Und ja, ich bin voll bei dir, was du am Anfang gesagt hast, wird ganz häufig überstrapaziert. Nichtsdestotrotz ist es halt schon wichtig, also sich mal Gedanken dazu zu machen. Ich empfinde persönlich sogar für mich als Person, wie möchte ich denn wirken auf die Leute da draußen? Also ich bin natürlich privat und beruflich vielleicht auch leicht verschieden, aber nur leicht verschieden. Das wird definitiv ganz viele Dinge geben, die kannst du ja privat gar nicht ausschalten oder du kannst es beruflich, dann würdest du relativ schnell als aufgesetzt wirken. Dementsprechend geht vieles mit dem, was ich beruflich angehe, auch privat mit mir einher. Nichtsdestotrotz sollte man sich das mal vor Augen führen, wofür man eigentlich steht und vielleicht auch stehen will, weil dieser Weg von wo ich stehe und wo ich stehen will, kann ja auch ein Selbstentwicklungsprozess sein, dass ich mit mir erkenne, dass ich erkenne, das ist für ein Unternehmen genauso wie für mich als Person, dass ich erkenne, ich bin ja noch gar nicht da, wo ich sein möchte. Ja, ich möchte professionell wirken, ich möchte verlässlich wirken, aber dann muss ich halt auch verlässlich sein. Also wenn ich irgendwas zusage, dann muss ich das halt auch so machen. Und wenn ich das aufgrund von zu viel Arbeit, mangelndem Fokus, wie auch immer, nicht schaffe, dann muss ich etwas an meinem Arbeitspensum verändern, damit ich verlässlich werden kann. Und das sind so Dinge, das sollte man sich einmal vor Augen führen. Mhm. Was bin ich denn aktuell für eine Positionierung, also wie bin ich denn aktuell aufgestellt und wo will ich denn eigentlich hin? Das ist dasselbe, wenn ich Sport mache und ich will Bundesligaspieler werden und ich bin halt in der Hessenliga, 3 Ligen drunter, dann muss ich mir Gedanken machen, was muss ich trainieren, wie muss ich trainieren, um in die erste Liga zu kommen, um es mal im Sportkontext zu nennen. Und im Endeffekt ist das ja beruflich oder privat auch nichts anderes, glaube ich. Vielleicht ein bisschen leichter zu erreichen, als in der ersten Fußball-Bundesliga dann Fußball zu spielen, aber ich glaube, an so einfachen Beispielen kann man das ganz gut transparent erklären, oder siehst du das anders?
Nee, in der Tat, du sprichst da was ganz Wichtiges an. Also gerade beim Personal Branding erlebe ich das häufig, dass wir natürlich so ein Wunschbild haben und einen Ist-Zustand. Und häufig, also ich würde das immer ganz konsequent trennen, ja, das ist keine Persönlichkeitsentwicklung. Es ist aber häufig Grund und Anlass dafür, darüber nachzudenken und sich vielleicht auch weiterzuentwickeln, um nämlich diesem Wunschbild, was man hat, näher zu kommen und sich in diese Richtung zu entwickeln. Aber wichtig ist, glaube ich, dass wir trotzdem den Status quo mitdenken. Also erstmal schauen, wo stehen wir denn? Und gerade wenn es um Unternehmen geht, die Unternehmenskultur, die wirklich gelebt wird, auch mal zu spüren, ja, und also das ist so ein Reflexionsprozess im Grunde, mal ins Innere zu schauen, was ist denn wirklich da. Und dann kann natürlich daraus ein Change-Prozess generiert werden, wahrscheinlich sogar, sinnvollerweise auch sogar. Also wenn wir mal ehrlich sind, jede Unternehmung, jede Organisation entwickelt sich ja sowieso immer weiter. Und ja.
Gewollt oder ungewollt.
Genau. Und den Prozess dann gewollt und bewusst zu unterstützen in die Richtung, wo man gerne hin möchte, ist auf jeden Fall eine sinnvolle Strategie. Aber wie gesagt, wenn wir aber nach außen so tun, als ob wir irgendein Zielbild schon erreicht hätten, was überhaupt nicht der Realität entspricht, dann wird es halt schwierig, ja. Und genauso schwierig ist das auch, wenn man zum Beispiel also was gut ist, glaube ich, die Kunden mal zu fragen, wie seht ihr uns denn, wie nehmt ihr uns denn wahr? Dann hat man auch schon mal so ein Bild, wie man aktuell nach außen wirkt. Was aber für die Zukunft auch nicht immer so das Maß aller Dinge sein kann oder sollte. Ja, kennen wir alle das berühmte Zitat, ich weiß gar nicht, ob es wirklich von Henry Ford ist, aber ne, hätte ich die Leute gefragt, dann die hätten gesagt, ich soll schnellere Pferde züchten. Das ist ja auch nicht unbedingt dann die beste Strategie für die Zukunft, sondern das ist wirklich dann ein Bild, ein aktueller Status quo. Und die Frage ist, wo will ich hin? Und das ist eben ein ganzheitlicher Prozess, der bedingt dann auch alles. Also da muss man sich sämtliche Bedingungen, Rahmenbedingungen anschauen, die Kunden, aber auch die Mitarbeiter, das Know-how, die Ressourcen, rechtliche Rahmenbedingungen und so weiter. Also all das spielt ja eine Rolle, wenn ich meine Positionierung weiterdenken will. Das hat dann was mit der Gesamtunternehmensstrategie zu tun. Also das ist aus meiner Sicht eben nicht nur einfach ein Marketing-Ding, ja, so mal eben so eine Positionierung irgendwo auf eine PowerPoint zu schreiben. Ja.
Ich habe tatsächlich für mich selbst das mal gemacht, dass ich weiß nicht mehr, ob es 10 waren, aber so plus minus Personen gefragt habe, wie seht ihr mich denn? Also welche Adjektive würdet ihr mir geben? Da habe ich 5 Freunde und 5 Berufskollegen genommen, plus minus, können auch 12 gewesen sein. Das war schon interessant. Ich habe zu 80% das getroffen, was ich mir auch selbst vorgenommen habe, wie ich auch wirken möchte. Aber es war schon interessant zu sehen, dass man nicht überall so wirkt. Ja, jetzt kann es ja natürlich auch sein, dass nicht alles meine Zielgruppe ist oder wie auch immer. Es gibt auch Menschen, da will ich gar nicht so wirken oder wie auch, weiß nicht, ob ich das gerade richtig rüberbringe, aber per se fand ich sehr, sehr spannend, weil ich daran nochmal, mir ging es nur darum, ich habe die Leute nicht gefragt, wo soll ich mich hinentwickeln. Das wollte ich schon selbst entscheiden, also jetzt um bei diesem Henry Ford Thema zu bleiben. Ich habe die aber gefragt, wie nehmt ihr mich aktuell wahr? Und dann habe ich mir selbst vorgenommen, wie ich wahrgenommen werden möchte und habe mir dann überlegt, wie kann ich mich noch mehr dort hintreiben. Und das Gleiche habe ich auch mal mit der Brand OMT gemacht. Und bei der Agentur früher haben wir sowas Ähnliches gemacht, einen richtigen Mission, Visions-Workshop und Schieß mich tot und sowas. Alles wirklich sehr aufwendig betrieben. Beim OMT habe ich das ein bisschen kleiner gehalten, aber nichtsdestotrotz habe ich für mich irgendwann gesagt, was ich gerne sein möchte, wie ich wirken will. Das ist zum Beispiel, wir sind politisch neutral, wir versuchen uns nie zu äußern in so Corona-Themen damals oder wie auch immer. Da sind wir wollen wir neutral bleiben. Aber nichtsdestotrotz haben wir auch bestimmte Themen, die wir sehr öffentlich spielen. Also wir wollen zum Beispiel eine Love-Brand sein. So, was ist denn jetzt eine Love Brand? Ja, das ist dann wieder so ein Thema, da kann man einen eigenen Podcast draus machen. Mache ich demnächst übrigens auch mit jemand. Und das ist halt nicht nur, das irgendwie hinzuschreiben oder wie wir es machen, Hashtag OMT Liebe oder jetzt hier so ein Herzenslogo einbauen. Das ist jetzt so 4 Jahre her, wo wir das gemacht haben und für uns beschlossen haben, sondern das ist ja auch, wie du das lebst. Also, wie gehst du mit Kritik um? Wie gehst du mit Beschwerden um und so weiter? Und das ist auch ein Teil der Positionierung, meiner Meinung nach, dass man dass man halt irgendwie auch klar sagt, für uns, wir wollen mehr geben als nehmen. Und jedes Projekt wird erstmal so hinterfragt. Also ja, wir müssen als Startup natürlich auch profitabel sein und auch Geld verdienen, aber per se wollen wir immer ein Erlebnis schaffen, was dir das Gefühl gibt, dass du mehr bekommst, als was du eigentlich verdient hast für das, was du gibst, so ungefähr. Okay. Und das klappt natürlich nicht immer, aber wir versuchen uns immer wieder diese Frage zu stellen, bei jedem Projekt schaffen wir das hier gerade, zumindest aus unserer Sicht, und dann kann man ja immer noch die User fragen, aber ich finde das total spannend, dieses Thema. Ich finde das in dem Fall, ich bleib mal bei dem Wort überstrapaziert, nicht unbedingt überstrapaziert, weil ich finde, das ist ein Langhangeln an den wichtigsten Elementen, die man irgendwie vertreten möchte. Und es ist jetzt auch nicht überdimensioniert. Ich fange jetzt nicht an, irgendwelche Personas mit Namen und so weiter und dann noch, keine Ahnung, jedem Mitarbeiter, jede E-Mail zu hinterfragen, wie er sie geschrieben hat. Dann hat er auch überall schön liebe Grüße am Ende geschrieben oder wie auch immer. Das ist dann natürlich total übertrieben. Aber per se dem Team zu vermitteln, Leute, wenn jemand Kritik hat, dann hören wir uns die erstmal an. Wir reagieren drauf, aber immer mit Bedacht und wir denken drüber nach und wir versuchen nie emotional zu reagieren. Warum? Aus Emotionen, das macht man halt nicht, wenn man gut ankommen will überall. Also solche Regularien gibt's dann halt schon. Ich finde das total spannend. Ich könnte da ewig drüber reden, aber
ja. Also ich will vielleicht noch mal kurz auf das überstrapaziert, das meinte ich, also ich finde es nämlich auch total wichtig, deswegen mache ich es ja auch. Also ich überstrapaziert glaube ich, meinte ich in dem Zusammenhang, dass es häufig in einem seltsamen Zusammenhang genannt wird. Also es wird, alles wird mit Positionierung gleichgesetzt, ja, auch, und das meine ich mit überstrapaziert. Ich finde das Thema extrem wichtig und es ist auch, ja, im Grunde ist so eine Positionierung auch nie abgeschlossen. Das ist ja nichts, wo du einmal das, was du dann entwickelst, einen Haken dran machst und irgendwie in die Schublade legst oder in den Schrank stellst, sondern das muss schon auch leben und sich weiterentwickeln und darf und sollte auch immer mal wieder hinterfragt werden. Du hast vorhin gesagt, wie können wir dann rausfinden, was sind so die, also wie können wir das rausfinden, was sind das für Fragen, die wir stellen sollten? Ich finde das auch eine gute Methode, einfach mal bei den Mitarbeitern ins Unternehmen zu gehen und die Mitarbeiter zu fragen, was die sagen, wie ihr Unternehmen aufgestellt oder positioniert ist. Und viele haben darauf eben auch keine Antwort. Das ist dann auch meistens ein Hinweis darauf, dass so eine Positionierung ja vielleicht irgendwo theoretisch existiert, aber nie mal, auch nicht mal intern richtig kommuniziert wurde, ja. Und das ist schon wichtig, dass sich auch Mitarbeiter damit identifizieren, ja. Also das ist eben die Basis von allem, wie du auch gerade sagst. Jede E-Mail oder jede Reaktion auch auf Social Media zeigt ja einen Teil des Unternehmens. Und wenn jeder kann mal schlechte Laune haben und auch mal eine unfreundliche Mail schreiben, ja, aber im Großen und Ganzen sollte das doch auch alles dann darauf einzahlen. Hm.
Gibt es deiner Meinung nach Branchen, vielleicht sogar Unternehmensgrößen, da muss man ja auch so ein bisschen unterscheiden, die besonders häufig unter einer schwammigen Positionierung leiden? Also ich habe ja vorhin gesagt, dass ich mit KMUs da sehr schlechte Erfahrungen gemacht habe, aber das ist natürlich jetzt keine große Stichprobe gewesen. Wir reden da vielleicht über 50 Unternehmen, die ich in einigen Jahren da betreut habe, also so intensiv betreut habe, dass ich auch über Positionierung und so Späße geredet habe. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass man das vielleicht auch ein bisschen runterbrechen kann. Siehst du so eine?
Ja, definitiv. Also vor allem meine Erfahrung, dass Dienstleistungsunternehmen allgemein sehr dazu neigen, alles für alle anbieten zu wollen, weil sie es können, ja. Du hast vorhin auch die Agenturen genannt und ich glaube, Agenturen sind da auch häufig ein gutes Beispiel. Wir haben ja dieses Full-Service-Versprechen, was häufig gegeben wird und also da sieht man das, glaube ich, sehr, sehr häufig, wie viele Agenturen und dann letztendlich werden die auch zumindest mal so in dem ersten Blick auch austauschbar, ne? Was sie anbieten, was sie machen, weil sie nicht mehr klar formulieren können, was sie unterscheidet. Und Full Service ist ja eine schöne Idee mal grundsätzlich gewesen. Die Frage ist eben, welche Agenturgröße kann das wirklich auch realistisch abbilden, ja, so Full Service, diesen Full Service Gedanken. Und meistens sieht ja dann Full Service doch mehr nach Bauchladen aus als nach Positionierung. Aber das Gleiche gilt zum Beispiel auch für Unternehmensberatungen, also für alle so diese wissensbasierten Dienstleistungen, weil natürlich im Laufe der Zeit wird immer mehr Wissen angehäuft, also ne, Erfahrungen gemacht und es gibt ja dann noch immer auch Querbezüge und also die Leute sammeln immer mehr Wissen an und wollen das natürlich dann auch in ihre Projekte einbringen. Was ja nachvollziehbar ist, ja, aber was eben hinsichtlich der Positionierung nicht unbedingt eine schlaue Idee ist, weil dann wird's für andere kaum noch greifbar. Was macht ihr jetzt hier eigentlich genau? Was habe ich denn davon, wenn ich mit euch arbeite? Und wie sieht das aus, ja? Große Unternehmen können sich natürlich breiter aufstellen und verschiedene Unternehmensbereiche dann zusammenbringen. Es muss eben aber trotzdem noch irgendwie eine schlüssige Linie dabei sein und ein roter Faden, der das irgendwie verbindet, ja.
Gibt es Methoden oder Frameworks, mit denen ein Unternehmen eine gute Positionierung erarbeiten kann?
Also es gibt schon so Frameworks, die ich auch immer wieder anwende. Die sind aber, also gerade bei Unternehmen, finde ich, sehr abhängig von der Unternehmensgröße tatsächlich. Also wie viele Unternehmensbereiche gibt es? Und wer ist da, also wie ist das Unternehmen an sich aufgestellt? Also wie funktioniert das? Das hängt vom Unternehmens, also vom Geschäftsmodell auch einfach ab, ja. Und letztendlich geht es darum, wirklich mal alles auf den Tisch zu legen, was da ist, und das, also wirklich mal alles rauszuholen und dann irgendwie zu clustern, zu sortieren, zu priorisieren und dann wieder zu reduzieren und zu verdichten, ja. Und das dann, was da übrig bleibt, und da zu schauen, da müssen aber auch sehr, sehr viele Entscheidungen getroffen werden. Und das ist ein Prozess, definitiv. Es kann auch wehtun, ja, weil wir uns in der Regel auch entscheiden müssen, was wegzulassen, also was abzuschneiden. Und wir Menschen sind ja so Jäger und Sammler. Und was wir einmal haben, lassen wir ungern wieder los. Also die meisten, das sind die wenigsten, sind so echte Minimalisten oder Existenz, also dieser Essentialismus. Das fällt uns schwer, ne? Und da wirklich dann auch die Entscheidung zu treffen, okay, jetzt konzentrieren wir uns, also jetzt, das ist die Richtung und das lassen wir weg, ja. Also diese Klarheit entsteht im Grunde durch Verdichtung und nicht durch die Details.
Ich finde das ganz interessant, weil ich habe den Prozess, wie gesagt, auch schon mehrfach jetzt durchgemacht und für mich war immer so das Schwierigste als Geschäftsführer oder Gründer auch loszulassen, auch andere Meinungen zu akzeptieren. Und wenn ich jetzt so überlege, wenn ich mir jetzt angucke, ich habe vor 8 Jahren, glaube ich, meine Agentur, ReachX heißt sie, übergeben. Und wie sich diese Agentur weiterentwickelt hat, seitdem bin ich per se erstmal zufrieden. Aber es sind Dinge passiert, die hätte ich niemals so gemacht, wo ich auch wirklich, keine Ahnung, ich empfinde mittlerweile, dass die Marke nur noch begrenzt zu mir passt. Und jetzt bin ich noch Gesellschafter dieser Agentur, nehme aber gar keinen operativen Einfluss mehr. Dementsprechend ist es jetzt für mich nicht ganz so wichtig, aber irgendwie auch schon und irgendwie auch nicht. Und wenn ich jetzt sehe, wir haben den zweiten Relaunch seitdem gemacht, seitdem ich es übergeben habe. Und ja, ich finde die Ideen gut, die sie bringen und wie sie sich auch jetzt nach außen vertreten als Unternehmen, wie sie sich positioniert haben. Ich finde das schon irgendwie gut, aber es ist halt auch nicht ganz so, wie ich es machen würde. Und dieses Loslassen oder auch vor allem auf das Zielpublikum zu hören oder sich daran zu orientieren, das ist immer das, was mir persönlich am schwersten fällt.
Ja, also ich meine, jetzt bist du ja auch, wie du schon sagst, nicht mehr operativ involviert und
also bringst dich ja nicht mehr. Schon.
Ja, aber jetzt in der Agentur, ne? So und dass die sich jetzt für sich entwickeln, ohne dein Mitwirken, ist ja auch an sich ja gewollt, nicht? Und das ist ja auch eine gute Erkenntnis, dass du sagst, ja, dass ich sehe mich da immer weniger. Und das ist ja dann eigentlich auch vielleicht ein gutes Zeichen, als wenn die sich immer noch an deine Vorgaben halten würden. Und
solange es gut läuft, das könnte ich immer sagen, wäre mir mal bei meinen Vorgaben geblieben. Naja, das mache ich schon wirklich sehr, sehr gut. Es ist wie bei den Kids, gell? Irgendwann gehen die auch aus dem Haus und gehen ihr eigenes Leben und so weiter und so fort. Das muss man irgendwie, ja, mir fällt es jetzt schon schwer mit meiner Großen, die ist 12 und baut sich immer mehr ihr eigenes Leben auf und das ist halt immer mehr an mir vorbei. Und das fällt mir nicht einfach. Fällt mir nicht leicht, aber ja, meine Güte, es ist halt so. Vielleicht zurück zum Thema. Wir haben vorhin nochmal über das Wort Werte gesprochen. Man kann es vielleicht auch Haltung nennen. Wenn wir das mal als entscheidenden Faktor betrachten, wie viel Persönlichkeit und umgangssprachlich Kante kann ich zeigen oder verträgt eine Unternehmenspositionierung deiner Meinung nach?
Ja, also im Grunde so viel, wie du dann auch bereit bist,
auszuhalten,
konsequent danach zu handeln.
Ja, okay. Ja?
Also das ist, wir sehen das ja gerade viel, es wird viel über Haltung gesprochen, ist aus meiner Sicht auch wichtig, Haltung hat immer mit Werten zu tun, ja, aber Haltung ist eben nicht, sind halt keine schönen Worte, sondern Haltung zeigt sich im Handeln und nur wenn ich, also wir, das sehen wir ja, was findet, also das gibt schon lange so dieses Greenwashing, ja, weil Nachhaltigkeit irgendwie ein tolles Thema ist, springen da viele auf und wenn du mal genau nachguckst, dann verhalten die sich aber gar nicht sehr nachhaltig oder so, ja, das sind dann nur irgendwelche Labels oder weiß ich nicht, Sprüche, die sich da draufgeklebt werden und so geht das, so kennen wir auch Pinkwashing oder da gibt's, ich weiß ja nicht, welche Begriffe es alle gibt und wenn Haltung halt nur noch ein Marketingthema ist, ja, dann ist es nichts wert, im Gegenteil, ich glaube, dann schadet es der Marke sogar und dem Unternehmen, ja. Haltung muss gelebt werden und wenn ich, ja, nun gerade auch in letzter Zeit kommen ja viele, du sagtest vorhin, ihr wolltet zum Beispiel nie politisch sein, aber es gibt ja auch sehr viele gesellschaftliche Themen und wenn du mich fragst, kommt dann Unternehmen heutzutage kaum noch dran vorbei, also die Menschen erwarten das, auch Mitarbeiter erwarten das, zum Teil Kunden, die wollen, dass Unternehmer, Unternehmen Orientierung geben, sich auch positionieren zu gewissen Themen, nicht zu jedem und schon gar nicht jetzt irgendwie parteipolitisch oder so, sondern aber eben zu wichtigen Fragen, ja. Und Das muss schon aber gut überdacht sein. Also wenn kann ich einfach nur irgendwas raushauen, vielleicht einen LinkedIn-Post schreiben und dann im nächsten Schritt merken, so, oh, wie sollen wir das jetzt aber eigentlich konsequent auch mit Taten belegen? Und dann wird es schwierig. Deshalb, ich finde das gut, wenn Unternehmen da mutig vorangehen, aber es muss auch durchgehalten werden, ja. Also es ist keine Marketingdisziplinhaltung.
Wenn ich jetzt von mutig rede, also du hast eben das Wort in den Mund genommen, ich gehe mal weiter, mutig positionieren. Wie, also was heißt das konkret und wie lässt sich das in den Arbeitsalltag integrieren?
Ja, je nachdem, welchen Bereich das betrifft. Hier zum Beispiel, wenn Herr Grupp sich positioniert hat, ne, gegen die AfD, ganz klar, dann hat er sich damit natürlich nicht nur Freunde gemacht, also in der Belegschaft wie auch bei den Kunden. Und das hat er, ich habe nicht mit ihm persönlich darüber gesprochen, aber das wurde ja in vielen Medien diskutiert. Und ich meine, das hat er sich gut überlegt. Und er hat sich halt auch, der hat wahrscheinlich eventuelle Umsatzeinbußen oder Verluste dadurch in Kauf genommen, gesagt, das ist mir einfach wichtig und dafür stehe ich. Wahrscheinlich hat er im Gegenzug andere Kunden oder auch andere Mitarbeiter gewonnen. Ich habe da jetzt keine genauen Zahlen, aber das war eben, glaube ich, jedenfalls durchdacht und auch weitergedacht. Und dann ist das eben schon auch ein mutiger Schritt gewesen. Ja, also der hat sich ja nicht nur Beifall dafür eingefangen.
Hast du das Gefühl, dass man sich heute mutiger positionieren muss als, oder braucht es heute mehr Mut und mehr Klarheit als früher?
Also,
oder ist das ein Trugschluss?
Also ich würde mir das wünschen, das ist jetzt aber meine persönliche Meinung, ich würde mir das wünschen und ich glaube, dass es auch sehr gut funktionieren kann, aber also mehr Klarheit würde ich sagen, jein, ja, also im Digitalen mit Sicherheit, wenn wir da einfach unklar auftreten, ja, oder dann haben wir einfach wenig Effekt, ne, und wenig Reichweite. Wir werden keinen erreichen und da irgendwie untergehen in dem, das ist einfach alles so laut und bunt geworden. Wenn du da mit so verwässerten Botschaften oder so weichgespülten Sätzen kommst, dann wird dich keiner wirklich wahrnehmen und erinnern. Aber mehr Mut, das weiß ich nicht, ob man das braucht. Ich würde es mir, wie gesagt, wünschen, schon alleine für unsere Gesellschaft, für unsere Demokratie und einfach auch für die Welt. Aber ob das dann jeder Unternehmer so mitgeht, das ist ja dann eine sehr persönliche Entscheidung, also oder eine individuelle Entscheidung. Ja, da muss jeder wissen, was er auch kann. Also es nützt ja nichts, irgendwie mutig nach vorne zu rennen und dann beim ersten Shitstorm oder ne, einzuknicken und zu sagen, oh weia, nee, das können wir jetzt hier nicht durchhalten.
Du hast eben das digitale Umfeld angesprochen, also Social Media. Was unterscheidet die Anforderungen von heute gegenüber klassischen analogen Markenstrategien?
Naja, wir haben natürlich Kommunikation in Echtzeit, ne? Was früher im Marketing erstmal irgendwie hübsch formuliert wurde, dann schick designt wurde, in Hochglanz gedruckt. Das war ja ein Prozess von Wochen, wenn nicht Monaten. Und heutzutage erfordern Social Media einfach zu gewissen Themen schnelle Reaktionen. Und da können wir jetzt nicht lange dran rumformulieren und überlegen, gerade auch so in Krisenzeiten oder wenn mal was nicht rund läuft. Wir müssen ja schnell reagieren können. Und ich glaube, dass uns da auch eine klare Positionierung hilft, so als Leitplanken, ja, im Hintergrund, die zu haben und zu wissen, woran wir uns orientieren, in der externen Kommunikation, wie auch in der internen Kommunikation, also auch den Mitarbeitern gegenüber, ja. Also ich glaube, dass wir uns so dieses mit langem Vorlauf und alles immer hübsch und schön gemacht, ja, und glatt gebügelt, das funktioniert heute nicht mehr, das können wir uns nicht mehr leisten, zeitlich, aber auch inhaltlich nicht, weil die Leute das auch nicht mehr glauben. Und also diese glatt gebügelten Marketingbotschaften, die beeindrucken doch heute niemanden mehr.
Hast du das Gefühl, dass sich durch KI jetzt nochmal mehr verändert? Also ich meine, deutlich mehr Content, der produziert wird. Ich habe das Gefühl, dass ja auch einige Plattformen sich, also aufgrund von KI, ich meine, ob es jetzt Meta ist oder wie auch immer, die ja immer mehr mit dem Thema auch arbeiten, vielleicht organisch nicht so extrem wie jetzt mit Ads, aber wie verändert KI die allgemeine Content-Flut oder Plattformdynamiken, die Notwendigkeit, sich eindeutig abzugrenzen, deiner Meinung nach?
Also unbedingt, würde ich sagen, weil wenn du mal schaust, so dieser ganze ja, KI-Content ist doch, wenn er, also häufig einfach sehr generisch, weil logisch, das sind die gleichen LLMs, die dahinter sitzen und die das irgendwie alles generieren. Und wenn die Prompts nicht eindeutig sind, dann kommt halt nur so ein generischer Kram dabei raus. Und wir müssen uns, also auch dafür, doch da, gerade für KI brauchen wir halt auch eine wirklich individuelle und genau auf uns zugeschnittene Positionierung, damit wir die halt, damit wir auch wissen, was wir da erreichen wollen. Und diese Persönlichkeit, also hier auch dann die Unternehmenspersönlichkeit, die kann dann eben da auch zum Vorschein kommen. Aber dafür müssen wir sie mal definiert haben, ne? Und auch beschreiben können und prompten können in dem Fall dann.
Mhm.
Ja.
Vielleicht zum Abschluss noch 1-2 Fragen mit Blick auf die Uhr. Wenn du einem Unternehmen nur einen einzigen Satz zur Positionierung mitgeben dürftest, welcher wäre das?
Löst eure Silos auf.
Okay, ich muss doch mehr fragen. Was bedeutet das genau?
Naja, dass eben nicht mehr in diesen einzelnen Silos gedacht wird, ja, Marketing, Vertrieb.
Okay, einzelne Bereiche im Unternehmen.
Ja, genau, mhm. Sondern dass die gerade bei der Positionierung eben zusammen gedacht werden, ja.
Ja. Okay, was ist der erste kleine Schritt, den jedes Unternehmen ab morgen gehen kann? Also ich gehe aus dem Podcast hier raus und fange morgen an. Was ist das, was ich...
Ich würde sagen, fragt mal eure Mitarbeiter, wie die eure Positionierung beschreiben. Und ich glaube, das ist ein erster Hinweis darauf, was zu tun ist und wie viel zu tun ist.
Sehr guter Punkt. Dann stelle ich noch eine allerletzte Frage. Positionierung ist ja jetzt schon sehr lange ein Thema im Marketing. Also als ich ins Online-Marketing reingekommen bin, das ist schon sehr lange her, hatte ich noch keine grauen Haare so lange. Ist schon immer ein wichtiges Thema. Ja, wir haben über überstrapaziert geredet. Du hast das nochmal klargestellt, was es genau bedeutet. Aber trotzdem habe ich immer gerade bei so alten Themen immer das Gefühl, dass vielleicht auch irgendwelche Trends kommen. Und deswegen die Frage an dich. Gibt es hier irgendwelche Trends im Thema Positionierung, die man beobachten kann oder auf die man sich einstellen muss?
Na, da würde ich tatsächlich dieses, was ich gerade schon sagte, Greenwashing, Pinkwashing und so weiter nennen, also Positionierung zu solchen Haltungsfragen, gesellschaftlichen Fragen, das ist schon ein Trend. Und da würde ich aber immer sagen, Achtung, Vorsicht, zu Ende denken und wirklich nur das kommunizieren und das in die Positionierung einfließen lassen, was dann auch wirklich gehalten wird. Und sonst wären wir einfach unglaubwürdig und...
Gut.
Das wollen wir nicht.
Das Wort zum Ende. Sehr vielen Dank. Also nochmal ganz kurz zu deinem Buch. Wann kommt das raus?
September oder Anfang Oktober, schätze ich.
Und wo bekomme ich das?
Oh, na, überall im Buchhandel und bei Amazon.
Gut. Wenn du uns Bescheid gibst, dann tun wir nachträglich diesen Link in die Shownotes setzen.
Sehr gerne. Den Link gibt's schon. Also es steht schon auf Amazon. Es ist schon vorbestellbar.
Ah, ist schon vorbestellbar. Umso besser, dann findet ihr nach dieser Folge den Link in den Shownotes. Wir packen das mit rein. Und ja, erstmal lieben Dank, Andrea, an dich, dass du uns hier Rede und Antwort gestanden hast.
Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
Und zum Abschluss der heutigen Folge möchte ich euch nochmal auf die anstehende Konferenz hinweisen. Am 26.09. sind wir in Mainz mit unserer 11. Ausgabe unterwegs. Und ja, wir haben... das größte Event vorne, das wir bis dato gemacht haben. Und ja, ihr wisst, im März kommt noch was Größeres. Aber in Mainz ist es das Größte. Warum? Wir haben statt 3 diesmal sogar 4 Räume. Wir haben 34 Vorträge, 2 Keynotes und so weiter. Es wird größer, es wird auch ein paar mehr Teilnehmer geben. Ich freue mich mega drauf und ich hoffe ihr auch. Und wenn ihr noch kein Ticket habt, es gibt noch welche, dann unter omt.de/Konferenz oder googelt einfach nach OMT 2025. Und ich hoffe euch in Mainz zu sehen. Bringt Spaß mit, bleibt über Nacht. Wir lassen den Tag ausklingen und ich freue mich drauf, wenn ihr alle da dabei seid, weil für uns ist es eigentlich so das Event des Jahres und das Team wird sich dementsprechend auch unter die Leute mischen. Ich freue mich drauf. In diesem Sinne, wir sind raus. Bis nächsten Montag. Ciao, ciao.